Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates, das wertebasierte Kandidatenportal für Führungskräfte und Familienunternehmen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen.
Herzlich willkommen und schön, dass Sie dabei sind. Heutiges Thema: Heute möchte ich mal mit einer Frage beginnen. Homeoffice forever? Die Homeoffice-Pflicht für Arbeitgeber endete und Unternehmen stehen vor neuen Herausforderungen. Gibt es bald das Recht auf Arbeiten in den eigenen vier Wänden? Über den Balanceakt für Unternehmen und Beschäftigte spreche ich mit unserem heutigen Gast, Frau Professor Dr. Jessica Lange. Dr. Jessica Lange arbeitet seit 2013 als berufliche Beraterin mit den Schwerpunkten Leitbilder, Unternehmenskultur, werteorientiertes Management und Feelgood-Management. Zusätzlich lehrt Frau Dr. Lange seit 2018 hauptamtlich an der FOM-Hochschule im Fachbereich Allgemeine Betriebswirtschaftslehre. Und ich freue mich auf unseren heutigen Gast. Hallo Frau Lange und moin moin nach Hamburg.
Hallo Herr Bayer, ich freue mich, wieder mal da zu sein.
Ja, das ist das erste Mal, dass ein Gast bei uns zum zweiten Mal da ist, ja. Und ich möchte noch mal sagen, aufgrund der großen Resonanz beim letzten Podcast, es waren unheimlich viele Likes auch in den sozialen Netzwerken und das Thema brennt immer noch, ja. Das brennt immer noch und deshalb wollen wir das so ein bisschen heute auch so ein bisschen verfeinern, noch weiter in die Tiefe gehen. Möchten sich aber trotzdem die Zuhörer, die das vielleicht den Podcast vorher nicht gehört haben, sich eben kurz selber vorstellen.
Sehr gerne. Also erstmal fühle ich mich geehrt und freue mich auch auf diese Resonanz des Themas. Das merke ich auch. Das Thema bekommt im Moment sehr, sehr starken Rückenwind und es ist mir eine große Freude. Also herzlich willkommen, Jessica Lange. Ich bin Expertin im Feelgood-Management, so darf ich mich, glaube ich, zwischenzeitlich nennen. Ich arbeite jetzt inzwischen seit 10 Jahren als Beraterin, Trainerin, Coach in verschiedenen Themen, die vor allem auch kulturell und sozial im Unternehmen geprägt sind, also im Kontext von Unternehmenskultur, von Führung, ganz stark im Bereich Feelgood-Management, bin dort Kursleiterin, bin dort Autorin, mache Beratungs- und Workshops-Projekte in diesem Bereich. Und es ist einfach mein Herzensthema. Und ich finde, es ist so wichtig, diese Themen voranzubringen und mehr Menschlichkeit und Wertschätzung in die Arbeitswelt zu bringen.
Ja, danke erstmal für die Vorstellung. Am 19. März endete also die Homeoffice-Pflicht für die Arbeitgeber bzw. Arbeitnehmer. Werden denn jetzt die Beschäftigten wieder mit Freude zu den alten Wirkungsstätten fahren? Also die Jogginghose im Endeffekt wieder wechseln zum Business-Dresscode und aus der Unternehmenssicht wieder produktiver sein? Was meinen Sie dazu?
Also die Produktivität würde ich mal dahinstellen, weil ich glaube, die hängt nicht am Arbeitsort, sondern am Mitarbeiter an sich und an seinen Möglichkeiten und an seiner Motivation. Also von daher, das hängt, glaube ich, nicht am Homeoffice. Es gibt tatsächlich Mitarbeiter, die begeistert vielleicht auch mit Jogginghose ins Unternehmen kommen oder auch gerne mal wieder den Business Dress anziehen und sagen, es ist auch mal schön, sich mal wieder so richtig zurechtzumachen und mal so diesen ganzen Prozess zur Arbeit zu fahren, den Kollegen guten Morgen zu sagen und das auch genießen. Es gibt aber auch viele Unternehmen, die sehr starke Probleme haben, ihre Mitarbeiter wieder ins Büro zu bekommen, die mit vielen Widerständen zu kämpfen haben, wo die Mitarbeiter, also wo man sehr stark, also kämpft fast um jeden Homeoffice- oder Nicht-Homeoffice-Tag, also diese neue Balance vielleicht jetzt hinzubekommen, the new normal, das ist im Moment etwas, was ganz stark im Gespräch ist.
Warum ist in manchen Unternehmen denn das Büro attraktiver als den anderen?
Also ich glaube, es liegt nicht an den Räumlichkeiten, sondern es liegt an der Kultur, an der Stimmung. Also bei den Unternehmen, wo es gut läuft, wo die Mitarbeiter denen die Bude sozusagen wieder einrennen, da ist es eben so, dass die sich freuen, ihre Kollegen wieder zu sehen. Die freuen sich auch vielleicht mal den kleinen Smalltalk auf dem Weg zum Meetingraum zu haben, die Frühstücksrunde mal wieder zu haben, Mittagessen gemeinsam mit den Kollegen zu machen. Und zwar nicht vorm Bildschirm, sondern dann doch mal in echt. Das sind die Unternehmen, wo die Stimmung gut ist. Die Kultur stimmt, die Stimmung ist gut und dann wird das Büro als etwas Positives wahrgenommen. Denn das Büro ist für uns eigentlich, ich fand den Begriff ganz schön, nämlich vor kurzem gelesen, eine Kulturtankstelle. Also okay. Wir können da unsere soziale Psychohygiene betreiben, die für uns sehr wichtig ist. Denn wir sind soziale Menschen in einem sozialen System, Unternehmen. Und wir wollen eigentlich Austausch und Kommunikation und auch gerne persönlichen Austausch und Kommunikation. Aber wir müssen uns dabei eben gut fühlen. Wenn die Stimmung gut ist, wenn die Beziehung zu den Kollegen gut ist, dann habe ich auch Lust, ins Büro zu kommen. Wenn das allerdings an dem einen oder anderen Punkt hakt, dann war ich ganz froh, mich in meine Höhle, in mein Homeoffice zurückziehen zu können und nicht immer dieser teilweise auch negativen Stimmung ausgesetzt zu sein. Und für die ist es dann teilweise schwierig, wieder zurückzukommen, weil sie sich im Homeoffice wohler gefühlt haben, als eben vielleicht in einer sehr unschönen Meetingkultur mit nicht geklärten Kollegenkonflikten oder so täglich zu haben. Und die haben diesen Abstand im Homeoffice genossen. Also Unternehmen, die merken, die Mitarbeiter tun sich sehr schwer, aus dem Homeoffice zurückzukommen, die sollten anfangen, ihre Kultur zu hinterfragen, weil häufig da nicht alles ganz perfekt ist.
Mhm. Im Grunde haben dann die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Endeffekt so eine Firewall zu Hause aufgebaut, ne? Also im wirklichen
Guter
Sinne
Begriff, eine Mauer,
ja, und sagt, stopp, ne? Hier brauche ich jetzt meine Ruhe, habe natürlich meine Privatsphäre, wo ich vielleicht auch besser arbeiten kann. Ja, also mit diesem unproduktiv und produktiv ist immer so ein Streitthema auch. Ich kann genauso produktiv sicherlich zu Hause sein, weil ich mich da vielleicht wohler fühle als im Unternehmen selber. Die eine Sache, und ich könnte ja auch, wenn mir das Meeting nicht passt, ja, einfach den Stecker ziehen. Och, die Internetleitung war gerade mal weg. Und das haben wir in Deutschland ja wirklich oftmals, dass die Strukturen da, die digitalen Strukturen noch nicht das hergeben, was sie geben sollten. Also ich kann da sehr viele Ausreden im Endeffekt auch machen. Aber was müssen Unternehmen, Unternehmenslenker denn tun, um die Leute jetzt wieder zu begeistern, um sie wieder reinzuholen?
Also wirklich das Büro in dem Sinne aufwerten. Wir haben halt jetzt in der Pandemie etwas kennengelernt, was wir nicht zurückdrehen können. Wir haben kennengelernt, dass Arbeiten zu Hause funktioniert. Mhm. Und wir können nicht einfach jetzt nach 2 Jahren Pandemie so tun, als hätten wir diese Erkenntnis nicht gemacht. Das erlebe ich bei manchen Unternehmen, die versuchen einfach wieder die Welt 2 Jahre zurückzudrehen. Das funktioniert aber nicht, weil man eben diese Erkenntnisse gemacht hat. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, mit dieser Erkenntnis, der Arbeitsgrund kann nicht der einzige Grund sein, ins Büro zu kommen. Weil das funktioniert als Argumentation nicht mehr, weil dann kommt sofort, naja, aber es hat ja im Homeoffice auch funktioniert, warum soll ich denn dann kommen? Sondern ich muss jetzt sagen, was ist denn das am Büro, was vielleicht da besser funktioniert, was da wichtiger ist? Also ich muss das Büro im Prinzip aufwerten. Und das kann nicht nur kulturell und sozial, weil ja, die Produktivität wird vielleicht dann im Team erhöht, wenn das Team sich trifft und zusammen vielleicht auch schneller kommunizieren kann in einem Raum. Wenn man zusammensitzt, kann man schneller kommunizieren, als wenn man das immer über verschiedene Video-Meetings machen muss. Aber das muss man die Leute auch erstmal wieder erleben lassen. Aber eben vielleicht nicht unter Zwang, sondern versuchen, sich da langsam vorzutasten. Also vielleicht auch mal ein ganz aktuelles Beispiel. Ich war letzte Woche mit meiner Mitarbeiterin im Coworking Space, weil wir auch überwiegend eigentlich per Videomeeting zusammenarbeiten. Das funktioniert auch sehr gut. Aber wir hatten beide auch den Drang, jetzt mal so einen Tag so richtig nebeneinander zu arbeiten. Und wir waren so unglaublich produktiv an diesem Tag, dass wir um eins gesagt haben, so, wir haben eigentlich alles geschafft, was auf unserer To-Do-Liste ist, und wir sind entspannt essen gegangen. Und waren für den Tag einfach durch. Und das vielleicht auch den Mitarbeitern bewusst zu machen, aber eben nicht zwangsmäßig, und vielleicht auch einfach reden zu können. Also nicht zu sagen, es muss jetzt 100% wieder Büro sein, sondern welche Balance können wir denn dann finden? Weil natürlich hat Homeoffice, also selbst wenn ich begeistert in Büros gehen würde, weil ich mich da freue, meine Kollegen wiederzusehen, auch mit meiner Führungskraft vielleicht ganz gut klarkomme, dann ist es natürlich so, dass Homeoffice manche Flexibilitäten bietet, gerade bei Familien, die man nicht ganz aufgeben möchte. Das heißt, man sollte da sprechen, was sind die Bedürfnisse, was kann man da machen? Also es muss irgendwo diesen Weg dazwischen geben, und das Unternehmen sollte sich eben überlegen, was macht mein Büro denn attraktiv?
Ja, also ich sage jetzt mal, man fährt nicht zum größten Möbelhersteller jetzt hin, ob es jetzt so ein XXL ist oder ich sage jetzt mal die andere schwedische Marke, und sagt, ich mache jetzt Ledergarnituren rein. Aber die Idee, die mir jetzt gerade so kam, ist doch, dass man die Wirkungsstätte doch vielleicht anders aufbaut und nicht mehr verschlossene Büros, sondern offener. Ich weiß es, ich habe mal vor Jahren einen Bericht über Microsoft gesehen in München, wie die ihre Büros gestaltet haben, auch so Coworking Spaces im Endeffekt. Das heißt, ein bisschen durchbrechen, ein bisschen offener, ein bisschen freier, vielleicht coole Bestuhlung, tolle Sofas, wo man sich zurückzieht. ziehen kann. Da gibt es ja auch solche Kabinen, wo man sich reinsetzen kann, dass man wirklich auch ungestört ist. Vielleicht ist das der ein Weg kann das sein, um eben halt so ein bisschen ja mehr Wohlfühlatmosphäre auch im Unternehmen zu machen. Ich glaube, der alte Bürostuhl und der einzelne Schreibtisch hat ausgedehnt in diesem Bereich.
Ja, vor allem die Großraumbüros werden im Moment stark in Frage gestellt. Also ich kenne das zum Beispiel, was Sie jetzt beschreiben mit Microsoft, ich kenne das von LinkedIn, also LinkedIn in Österreich. Die haben auch ihre Büros komplett umgestaltet und auch ganz viele so kleine Nischen, Einzelarbeitsplätze, die man auch einfach zeitlich ganz zentral irgendwo mieten kann und sagen kann, ich möchte jetzt mal 2 Stunden so richtig Ruhe haben und dann gehe ich in so ein launchiges Einzelplätzchen rein. Trotzdem haben viele Mitarbeiter auch noch feste Plätze, wo dann in einem Büro mehrere Mitarbeiter zusammensitzen. Jeder hat aber die Möglichkeit zu sagen, das ist mir hier jetzt heute gerade zu viel und ich gehe nochmal an einen anderen Platz. Ich habe aber auch verschiedene Meetingräume, so Lounge-Ecken, wo ich ein bisschen entspannter auch mal arbeiten kann. Also das ist sicherlich etwas, was auch das Büro einfach aufwertet, indem wir diese starren Bürostrukturen auch ein bisschen aufbrechen. Man muss ja dann auch immer die Frage stellen, bei einem gewissen Grad an Homeoffice, der wahrscheinlich auch bleiben wird, was sicherlich eben auch seine Vorteile hat, dann braucht man halt, hat man natürlich auch eine andere Büroauslastung und wie geht man da damit um. Das ist tatsächlich aber auch ein psychologisch durchaus sensibles Thema. Ich erlebe auch Mitarbeiter, die sich beschnitten fühlen, wenn man ihnen ihren Arbeitsplatz wegnimmt. Und da ist eine transparente, ehrliche, auch dialogorientierte Kommunikation ganz wichtig, um zu sagen, okay, wenn du deinen Arbeitsplatz behalten möchtest, dann müssen wir aber schauen, wie oft kommst du ins Büro, weil natürlich müssen wir irgendwie unsere Räume auch anpassen und verändern. Wir können sonst die Raumkosten ja also nicht tragen. Das hat ja dann irgendwie auch keinen Sinn. Also da wirklich sehr offen miteinander zu sprechen und zu sagen, okay, Homeoffice, ja, können wir machen. Dann müssen wir aber diese Bürostruktur auch anders machen. Und wie können wir es denn machen, dass die Leute sowohl zu Hause als auch im Büro sich wohlfühlen und produktiv arbeiten können? Und es gibt viele Unternehmen, die zeigen, dass es geht.
Ja, das haben wir bei uns im Hause. Klar sind wir nur ein kleines Unternehmen mit knapp 15 Mitarbeitern. Aber auch da haben wir die Diskussion gehabt, machen wir jetzt im Endeffekt hier so Flying Desk, ne, dass man entsprechend das wechselt. Der eine, es sind wieder Individuen. Ich glaube, dieses Thema muss wirklich individuell auch behandelt werden pro Mitarbeiter. Sonst fühlt man sich wirklich auf den Schlips getreten, der fast gar nicht mehr umgesetzt wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber da sind wir wieder bei Homeoffice. Es ist schon wichtig, dass jeder Mitarbeiter auch gefragt wird und dass man das so sagt. Es hat ja auch einen hygienischen Aspekt. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also ich fände es auch nicht toll, auf eine andere Tastatur oder Maus rumzuklimpern. Das Equipment muss auch da sein. Ich sage mal, Laptop mit Tastatur, mit Maus und so weiter, mit Headset, dass ich das eben halt selber mitbringe oder verschließe und dann irgendwo reinbringe. Das sind so Ideen eben halt, die wir auch gesammelt haben. Sagen, ja, wir versuchen ein Arrangement und wer unbedingt seinen Schreibtisch haben möchte, mein Haus, mein Pool, mein Schreibtisch, dass man so auch entsprechend dann agieren kann. Aber es ist wichtig, dieses Wohlfühlen zu diskutieren. Das finde ich auch wirklich entsprechend wichtig. Aber wie viel Homeoffice sollte denn bleiben, Frau Lange?
Ich finde, das kann man nicht allgemein sagen. Das kommt ja auch auf die Mitarbeiter an. Also es gibt eben auch, also vielleicht sollten wir einfach auch mal uns trauen, auf die Persönlichkeiten der Mitarbeiter einzugehen. Also wirklich in den Dialog zu treten, zu sagen, jetzt haben wir halt eine Umbruchssituation. Wir waren gezwungenermaßen in dieser Pandemie zum Umdenken gezwungen und jetzt können wir das ja mal nutzen und selber flexibel neue Strukturen festlegen. Und es gibt eben Mitarbeiter, die sagen, ich habe gerne viel Austausch, ich habe gerne die Kollegen um mich, mich stört es auch nicht, wenn so ein allgemeines Hintergrundgeräusch oder sowas da ist, dann dürfen die doch auch gerne öfter kommen. Es gibt aber vielleicht auch Mitarbeiter, die sind sehr introvertiert, die fühlen sich sehr gestresst von dieser ganzen Bürosituation. Die sollten dann auch, wenn es die Arbeitssituation, also vom Arbeitsinhalt her erlaubt, vielleicht auch öfter da bleiben können. Also man muss halt schauen, wie schaffe ich eine faire Situation. Es darf eben auch nicht so sein, dass einer begünstigt ist, also sich dann vielleicht auch begünstigt fühlt und die anderen Kollegen das auch so wahrnehmen, weil der irgendwie mehr Homeoffice machen darf und ich darf das nicht. Sondern es muss dann einfach sehr offen geklärt werden, was ist bei welcher Arbeitsaufgabe wie wo möglich, wo können wir wie eben auch auf Wünsche eingehen. Aber vielleicht sollte man sich mal trauen, jetzt in diese wirklich offene Kommunikation zu gehen. Das heißt nicht, dass jeder jeden Wunsch erfüllt kriegt. Das kann in einem Kollektiv wie in einem Unternehmen auch nicht funktionieren. Also da muss man eben auch die Erwartungshaltung auf beiden Seiten ganz klar machen. Aber es geht manchmal doch viel und es gibt viele kreative Ideen, wenn man einfach miteinander mal spricht. Und so böse, dass die Mitarbeiter immer nur egoistisch ihre eigene Perspektive durchsetzen wollen, so sind viele eigentlich nicht und sind doch durchaus kompromissbereit, wenn sie das Gefühl haben, sie werden trotzdem mal mit ihren Bedürfnissen und Ideen gehört.
Genau. Das heißt, die Unternehmen, so, die Unternehmenslenkerinnen sollten auf jeden Fall die Schranken öffnen und sagen, ich bin offen dafür, ich habe ein offenes Ohr. Oder hilft das, was unser Arbeitsminister Hubertus Heil irgendwann vor ein paar Monaten angeregt hat, dass wir eine Homeoffice-Pflicht oder beziehungsweise eine Freiheit einführen könnten, ja, dass das jedem freigestellt ist. Aber ich sehe das persönlich als sehr schwer umsetzbar. Oder was meinen Sie dazu?
Also ich finde, eigentlich bin ich kein Fan von solchen Pflichten oder starren Quoten oder was, was auch immer, weil es passt halt meistens nicht auf die individuelle Situation eines Unternehmens. Deswegen die Umsetzbarkeit sei jetzt eben auch mal dahingestellt. Das weiß ich auch nicht, ob das so einfach möglich ist. Trotzdem ist diese Debatte, glaube ich, durchaus fruchtbar, weil es in einigen Unternehmen durchaus so ist, dass es ideologisch schwer durchsetzbar ist, diese Offenheit für Homeoffice zu installieren. Und da kann manchmal so ein Stoß aus der Politik, die dann eben sagen, nee, das ist aber auch Pflicht und du musst dich damit auseinandersetzen, den Mitarbeitern helfen, besser gehört zu werden. Trotzdem, ich bin kein Fan von so starren Umsetzungen, weil die dann nicht für alle stimmen. Also jetzt, jeder hat das Anrecht auf 5 Homeoffice-Tage im Monat oder was auch immer man da jetzt für eine Zahl nimmt und für einen Zeitbezug. Das wird in dem einen Unternehmen, werden es eher besser mehr Tage sein. In dem anderen Unternehmen ist selbst das schon schwer umsetzbar. Ich kenne eben auch Unternehmen, die aufgrund von Datenschutz und sicheren Verbindungen und so tatsächlich auch Probleme haben, ausreichend Homeoffice sicherzustellen, weil das einfach nicht geht, solche sensiblen Daten über das freie Netz, selbst mit VPN oder was auch immer, zu übertragen. Also diese so individuelle Situation der Unternehmen lässt sich halt schwer in nur ein Gesetz oder eine Pflicht packen. Trotzdem, und bei der Frauenquote ist das ganz ähnlich, ich bin auch kein Fan der Frauenquote, trotzdem hat die Debatte darüber und teilweise auch die Quote, die umgesetzt wurde, dazu geführt, dass letztendlich die Frauenquote in den Unternehmen höher geworden ist, also auch in der Durchmischung der verschiedenen Hierarchie-Ebenen. Also es kann so ein politischer Schub sein und der ist durchaus zu begrüßen.
Ja, wenn er wenigstens unterstützt wird, das muss ja kein Gesetz sein, sondern eben halt, dass eben halt die Bereiche Arbeit und Soziales unterstützt werden und sagen, ja, wir bieten oder wir haben folgendes Angebot, wie auch immer. Ja. Wie wird das Arbeiten denn im Jahre 2030 aussehen?
Das ist natürlich, also die Glaskugel ist natürlich immer schwierig, ja. weil mit Corona hatte ja nun auch keiner gerechnet. Von daher, also hätten Sie mich das vor 10 Jahren gefragt, wie das Arbeiten jetzt 2022 aussieht, hätte ich mir nicht ausmalen können, dass wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind. Ja. Weil da waren wir von dieser Flexibilität im Arbeiten, auch in digitalen Arbeiten, ja noch weit, 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 weit entfernt. Ja. Und wir hätten auch nicht so viel Gas gegeben, wenn nicht die Pandemie uns gezwungen hätte. Ich glaube, dass wir eine Renaissance des Büros ein bisschen bekommen. Also wir haben jetzt eben sehr stark uns in Richtung Homeoffice und digitales Arbeiten bewegt. Und es ist meistens so, dass wenn wir so Entwicklungsrichtungen haben, dass es immer erstmal sehr stark in eine Richtung geht und dann gibt es immer eine Gegenbewegung in die andere Richtung und ich glaube, die werden wir jetzt haben. Also sobald wirklich auch die Hürden der Pandemie komplett fallen, sobald auch die Ängste fallen, sich anzustecken und so, das ist ja dieses Jahr, wird das immer noch ein bisschen mit dabei sein, werden wir so ein bisschen so eine Gegenbewegung haben, weil viele, die dann doch mal wieder in die Büros kommen, feststellen, oh, das war aber doch ganz schön und das mache ich nächste Woche dann doch noch mal 2 Tage mehr oder so. Diese Gegenbewegung wird aber nicht so groß sein, dass sie das komplett aufhebt, sondern wir werden dann eben in so eine neue Balance kommen und ich hoffe für 2030, dass wir einfach eine sehr offene Arbeitskultur haben, in der man eben im Sinne des Möglichen, also alles, was von den Arbeitsinhalten her möglich ist, schaut, wie passt es dann für die einzelnen Personen am besten und dass man eben einfach eine sehr hohe Flexibilität sich irgendwo beibehält. Also das ist vielleicht so ein bisschen meine Idee und von dem Rest lassen wir uns mal überraschen, was in den nächsten 8 Jahren so passiert.
Ja, und man sollte sich auf jeden Fall auch gut fühlen dabei, was auch ja Ihr Thema ist, Feel-Good-Management. Und ich habe so ein bisschen recherchiert und dann habe ich im LinkedIn, auf den sozialen Netzwerken, habe ich gesehen, wo wir beide ja auch kräftig unterwegs sind im Endeffekt, immer viel, viel Beiträge bringen, viel kommentieren und so weiter. Und da habe ich gelesen, Sie bringen ein neues Online-Format raus, ein Online-Kursformat. Was steckt dahinter?
auch die Pandemie, könnte man sagen. Also deswegen gute Überleitung in dem Sinne. Ich bin jetzt seit 2019 beziehungsweise Anfang 2020 ist der Kurs das erste Mal gestartet. Initiatorin und Kursleiterin des Zertifikatskurs Feelgood Management an der Handelskammer Hamburg. Da läuft erfolgreich mit sehr vielen, sehr begeisterten Teilnehmern, die auch Teil unserer LinkedIn-Community sind. Also wir haben da auch so eine Community-Gruppe, wo wir uns dann auch regelmäßig austauschen. Und über diesen Weg und weil ich eben auch in den sozialen Netzwerken sehr aktiv bin und wir beide uns ja auch oft über die sozialen Netzwerke da austauschen, wurde ich oft angesprochen, ob wir auch Online-Angebote machen. Also der Kurs sei ja toll und das hätte man eben auch oft gehört, aber aufgrund der Pandemie möchte man nicht nach Hamburg reisen oder möchte generell eben mehr Chancen haben, das online zu machen. Und also ich bin tatsächlich aufgrund des Bedarfs darauf angestoßen worden, jetzt da was zu machen. Und wir haben tatsächlich diese Konzepte, die eigentlich für die Präsenz gedacht waren, auf die virtuelle Präsenz umgeschrieben und haben daraus zwei Kursformate gemacht. Einmal einen Live-Online-Kurs, der im Prinzip auch aus Webinaren besteht, also einem Live-Online-Austausch und durchaus ähnlich ist wie dieser Präsenzkurs, nur eben im Webinarform stattfindet. Und einen auf dem anderen Weg etwas, was mehr für die ist, die vielleicht im eigenen Tempo autodidaktisch sich mit den Themen auseinandersetzen wollen, einen Selbstlernkurs, der mit umfangreichen Workbooks, mit Reflexionsaufgaben arbeitet, wo es Einsendeaufgaben gibt, die wir individuell beantworten, also keine Copy-Paste-Musterlösung, sondern individuelle Antworten von Experten, eben auch zu den verschiedenen Themen rund ums Feelgood-Management. Es gibt in beiden Kursformaten Basiszertifikate, also wo man dann auch innerhalb einer vergleichsweise kurzen Zeit, also über wenige Monate, zum Beispiel der Live-Online-Kurs startet im April und wäre Ende August dann fertig, eben ein sehr gutes Basiszertifikat im Feelgood-Management erwerben kann. Beim Selbstlernkurs hängt das ja ein bisschen von der individuellen Lerngeschwindigkeit ab. Den kann man schneller oder langsamer machen. Da ist man also sehr flexibel. Und wir haben zusätzlich auch noch einige Zusatzmodule, Change Management, Selbstmanagement, Personalmanagement, wo man dann noch ein bisschen spezifischer auf die Verbindungen zum Feelgood Management auch eingehen kann, die man noch individuell dazu buchen kann, die man auch vielleicht nur buchen kann, wenn man schon vorgebildet ist im Feelgood Management. Ich habe auch sehr viel Austausch mit Feelgood Erfahrenen und für die ist es durchaus auch mal spannend, vielleicht nur so ein spezielles Thema sich raus zu picken. Also wir haben da viel gebaut und auch sehr viel Herzblut reingesteckt, dass man auch diese Themen online mit uns gut erarbeiten kann.
Ja, Sie können für diese Themen total begeistern. Aber für wen ist der Kurs denn geeignet?
Also im Prinzip ist der genau wie der Zertifikatskurs auch für jeden geeignet, der sich dafür erstmal interessiert. Sehr gut geeignet ist das Ganze immer für Führungskräfte oder Menschen, die eben, sagen wir mal, mit dem Personalbereich irgendwo eine Überschneidung haben. Also entweder aus dem Bereich Unternehmensentwicklung, Personal kommen oder eben irgendwo eine Führungsrichtung haben. Wir haben aber auch sehr oft Personen aus dem Bereich Assistenz, die eben eine sehr starke Verknüpfung zur Geschäftsleitung haben und viel mitbekommen und deswegen auch eine ganz ideale Stelle eigentlich für Feelgood Management sind. Branchenmäßig muss ich sagen, haben wir eine sehr breite Streuung. Natürlich gibt es immer mal wieder Branchen, die einen sehr starken Fachkräftemangel haben oder eine sehr starke Fluktuation. Die haben wir dann auch so ein bisschen häufiger dabei. Beispielsweise Hotellerie ist häufig dabei oder auch alles, was mit IT-Dienstleistungen zu tun hat, weil die eben auch aufgrund des Fachkräftemangels immer sehr stark suchen und versuchen, für ihre Mitarbeiter ein wirklich guter Arbeitgeber zu sein. Aber insgesamt kann man schon sagen, die Zielgruppe ist breit gestreut. Eigentlich sollte jede Führungskraft damit gut was anfangen können, weil eigentlich ist es ein Bewusstsein im Rahmen der Führung, was Feelgood Management für mich fast noch mehr ist, als dass es zwingend eine Position sein muss. Also jeder, der im Prinzip gerne mit Menschen was zu tun hat und gerne die Arbeitswelt halt so menschenbezogener, menschenorientierter machen möchte, der ist, glaube ich, in diesen Kursen sehr gut aufgehoben und das zeigen eben auch die immer schon häufig sehr begeisterten Teilnehmer, dass sie damit auch was anfangen konnten. Und manche haben sich auch in diese Richtung dann einfach weiterentwickelt. Also auch das haben wir häufiger erlebt bei Teilnehmern, die wir jetzt schon so ein bisschen länger kennen und verfolgen, dass die dann tatsächlich sich im Unternehmen oder bei einem anderen Unternehmen dann in diese Richtung auch weiterentwickelt haben. Ist ganz spannend zu sehen.
Ja, im Rahmen unserer Arbeit Hidden Candidates, das Kandidatenportal, das wertebasiert ist, sprechen wir natürlich auch oft mit jungen Führungskräften, auch mit die Führungskräfte werden wollen. Wir haben ja überall Mangel an Führungskräften. Wäre das auch eine Idee, gerade für die jungen Führungskräfte oder angehende Führungskräfte, auch da mal reinzuschnuppern und sagen, was geht denn da?
Also das würde ich als nahezu ideale Zielgruppe begreifen. Gerade als junge Führungskraft ist man vielleicht auch in seinem Führungswirken noch offen genug, sich für so neue Themen auch zu begeistern. Es ist immer schwieriger, wenn man sich schon mal an anderes Verhalten gewöhnt hat, sich dann wieder umzugewöhnen. Aber wenn man neu in diese Position reinkommt, kann es sehr förderlich sein, sich mit diesen Themen gleich zu Beginn intensiv auseinanderzusetzen, um dann auch gleich eine sehr gute Führungsbeziehung zu den Mitarbeitenden aufzubauen. Also eine sehr gute Zielgruppe kann ich tatsächlich jeder Führungskraft empfehlen, sich in diesen Themen gut und intensiv aufzustellen.
Ja, also ich kann nur den Tipp geben, einfach auf die Webseite gehen, anmelden, beziehungsweise gibt es auch einen Infotag, gibt es da glaube ich auch, oder Infostunden habe ich gelesen, ja, dass man sich auf jeden Fall informiert und dann einfach mal reinschnuppert, was Feelgood-Management mit einem machen könnte und seinen Beschäftigten. Das ehrlich will ich für wichtig.
Genau. Also wir veranstalten regelmäßig Info-Veranstaltungen, also kurze, die nur so ungefähr eine Stunde gehen, wo jeder die Möglichkeit hat, Fragen zu stellen, wo wir kurz die Kursformate dann auch kurz vorstellen. Und es gibt auch, die schreiben wir gerne unter den Podcast noch mit dazu, einen Link direkt zu der Buchungsseite. Die ist vollgepackt von Informationen. Da gibt es kostenlosen Vorschau auf einzelne Kursformate. Also wer sich da interessiert, wird da sehr umfangreich fündig. Und natürlich gibt es auch jederzeit die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen.
Ja, herzlichen Dank erstmal für die Informationen. Ich danke für das Feelgood-Gespräch mal wieder. Es war wirklich, ich fühlte mich wirklich gut dabei. Gespräch im Homeoffice vielleicht forever. Und was ich heute gelernt habe, ist tatsächlich soziale Kulturtankstelle war das, ne?
Das war richtig, ne? Genau. Ja? Das Büro als Kulturtankstelle finde ich ein super Begriff. Soziale Psychohygiene, das brauchen wir. Wir sind nämlich soziale Wesen, egal wie rational und professionell wir in der Berufswelt wirken wollen. Wir sind soziale Wesen und das sollte man ernst nehmen. Und je ernster man das nimmt, desto professioneller und besser werden wir.
Ja. Herzlichen Dank dafür. Jetzt haben Sie ja schon einen Kaffeebecher von Hidden Candidates. Jetzt habe ich nicht, ja, einen zweiten wäre ja langweilig. Und langweilen wollen wir gar nicht. Und da habe ich noch was. Und zwar ist das ein Produkt aus unserem Hause. Das haben wir kreiert mit meiner Frau. Und zwar sende ich nach Hamburg deinen Alltagsbegleiter. Ja. Und dieser Alltagsbegleiter sind 12 Übungen. Meine Frau, die ist Physiotherapeutin und Yogalehrerin. Und da ist ein QR-Code drauf mit einer Übung. Und den kann man dann eben halt per Smartphone kann man abrufen. Und dass man auf jeden Fall mal eben kurz zur Ruhe kommt und mal eben kurz auftankt. Ja.
Das finde ich großartig.
Das schicke ich Ihnen rüber und eine Resonanz einfach dazu würde ich mich drüber freuen.
Das finde ich ganz, ganz wunderbar. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin ein großer Fan von Yoga, halte das also für eine sehr gute Art und Weise, sich körperlich, aber auch also körperlich zu betätigen und gleichzeitig geistig zu entspannen. Also von daher, da freue ich mich wirklich drauf. Vielen Dank.
Ja, alles Gute bis dahin. Grüße nach Hamburg.
Machen Sie es gut. Danke.
Ja, tschüss, vor lange.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.